Ja, erstmal Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus wünsche ich euch allen. Ja, das Thema heißt die Frucht des Geistes. Bin da durch verschiedene Impulse darauf gekommen und habe mich dann daran festgebissen und das mal näher untersucht. Das steht in Galater 5, die Verse 13. Ich lese mal vor, Verse 13, 16, 18 und 22, 24. Lies mal nach der Elberfelder Übersetzung. Da schreibt Paulus, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht sie nicht als Freiheit, als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Vers 16 bis 18. Ich aber sage, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber den Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Ja, das ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schwieriges Thema. Aber zunächst mal ein kurzer Hinweis. Der Brief an die Galater. Wo liegt überhaupt Galatien? In der heutigen Türkei, würden wir sagen, so der Mitte der Türkei. Und Galatien war in der vorchristlichen Zeit wohl ein Königreich. Dass als die Römer Weltmacht wurden, dann wurden der letzte galatische König wurde dann besiegt und Galatien wurde eine römische Provinz. Und wir müssen unterscheiden zwischen den galatischen Landschaften, die bis zum Süden reichen, bis nach Antiochien, Pisidien, Lystra, Ikonium, Derbe und so weiter. Und im Norden von Galatien, da sind also keine Gemeinde gegründet. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 18, Vers 3. Das nur als Hinweis. So, und dieser Brief an die Galater beinhaltet hier die Frucht des Geistes. Damit wollen wir uns heute Morgen einmal beschäftigen. Vielleicht ein kurzer Gedanke mal vorweg. Wir wissen, ohne ihn läuft nichts. Bevor James Bond, 007, kennen wir alle, im Dienste seiner Majestät, losgeht auf die Feinde, da muss er zum Q, das ist dann der Quartiermeister, der Ausstatter. Und da bekommt er dann die so bekannte Uhr mit allerlei Tricks und Laserstrahl und was nicht alle. Er bekommt seinen Sportwagen Aston Martin mit Kugelfang und Schleudersitz und vieles andere. Und so ausgerüstet kann James Bond mit seiner Walter PPK dann dem Feind entgegentreten. Nur mal so als Metapher. Viel besser sind wir Christen ausgerüstet. Wir sind ausgerüstet durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 4, ihr seid aus Gott, Kinder, und er hat sie, die Welt oder den falschen Propheten, überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Also Gott hat uns seinen guten Heiligen Geist geschenkt, der in uns ist und der in uns wirken soll. Er kann natürlich nur dann wirken, wenn wir uns auch seiner Leitung unterstellen. Wenn wir ihm Raum geben. Ich überspitze mal, wenn wir uns den ganzen Tag nur Filme ansehen im Fernsehen, dann kann der Geist nicht wirken, nicht? Dann wird er blockiert. Wenn wir uns aber mit dem Wort Gottes beschäftigen und mit der Tiefe des Wortes Gottes und Gemeinschaft haben mit Kindern Gottes, dann kann der Heilige Geist sich entfalten. Dann hören wir das leise Reden des Heiligen Geistes. Also unser geistliches Nachfolge, Christus Nachfolge beruht nicht auf unsere Kraft, sondern auf die Kraft des Heiligen Geistes und er will uns leiten. Warum? Damit wir Frucht bringen. Und in Johannes 15 lesen wir das ja, nicht? Dass wir Frucht bringen, dass wir viel Frucht bringen und das Letzte, dass wir bleibende Frucht bringen. Und die bleibende Frucht ist das Schwierigste. Menschen, die also jetzt im kaufmännischen Bereich tätig sind, die wissen das, nicht? Also einen Kunden gewinnen kann man schnell, aber den Kunden halten über viele Jahre, Jahrzehnte, das ist schwierig. Also bleibende Frucht. Und dann heißt es in dem Zusammenhang in 1. Korinther 12, Gott hat uns auch nicht nur den Heiligen Geist gegeben, sondern auch jedem einzelnen Gaben. Zum Beispiel 1. Korinther 12, Apostel, Propheten, Lehrer, schreibt Paulus, dann die Wunder tun, Leiter der Gemeinde, Menschen, die Hilfe leisten, Gläubige, Leute, die in Sprachen reden, Menschen mit Verwaltungsaufgaben, könnten noch hinzufügen, Leute, die gut singen können, Menschen, die die Gabe des Begrüßens haben, die besonders freundlich sind. Und also es gibt viele verschiedene Gaben, die Gott einen geschenkt hat. Früher hat man den sogenannten Gabentest gemacht, halte ich gar nichts davon. Also einen Gabentest machen, mein Sohn hat zum Beispiel mal beim Arbeitsamt einen Test gemacht, da gab es ja früher diesen Test, nicht? Dann musste man ausfüllen, und damit man weiß, was für einen Beruf er sich eignet. Unser Sohn, der ist sehr vielseitig, und da kam bei unserem Sohn heraus, er eignet sich als Damenschneider. Dann sind wir alle zusammengebrochen. Also das ist beim Test, nicht? Das ist also das nur am Rande. Also, die verschiedenen Gnadengaben, sagt uns sein Wort, wirkt ein und derselbe Geist. Und er wirkt, wie er will. Und wir sollen nicht neidisch sein, wenn der eine Bruder oder die eine Schwester eine besondere Gnadengabe hat. Dann sollen wir die Schwester nicht sehr kritisch sehen, sondern wir sollen liebevoll sehen. Wir hatten neulich einen Bruder bei uns, einen jungen Bruder, und der hat die besondere Gabe, alle kritisch zu sehen. Der sagt, der macht das und das, der muss Buße tun. Und der das und das. Und der das und das. Und da hatten wir einen Besucher, eine Besucherin mit ihren beiden Töchtern. Die kam, war wohl orthodox. Ich habe sie gefragt, ob sie gläubig ist, dass Jesus ihr Heiland ist. Ja, sagte sie. Und er hörte das und sagte, nein, die Orthodoxen, die sind nicht wiedergeboren. Alle Orthodoxen sind nicht wiedergeboren. So nach dem Motto, alle BMW-Fahrer sind Raser. Alle Mercedes-Fahrer sind hochnäsig. Ist natürlich dumm und pauschal, kann man nicht sagen. Ich habe gesagt, hast du mit der Frau mal gesprochen? Müsst ihr mal den Einzelfall betrachten. Vielleicht ist diese Frau in einer ganz schweren seelischen Lage, alleinerziehend. Kommt vielleicht aus der Ukraine oder aus Russland oder aus Kasachstan, glaube ich, kam sie. Ja, du weißt gar nicht, wie es um ihr Herz steht. Hat Jesus auch so gehandelt? Doch wohl nicht. Also, wir sollen den Einzelfall prüfen und nicht pauschal über jemand urteilen. Epheser 4, Vers 11 heißt es, und er hat die einen gegeben als Apostel, die anderen als Propheten, als Evangelisten, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung der Gemeinde. Also nicht zur Eigenprofilierung, sondern immer zur Erbauung des Anderen. Der andere soll durch dich erbaut, ermutigt werden. Durch deinen Dienst soll der andere gestärkt werden, vielleicht auch korrigiert werden. Also das ist unsere Aufgabe. Und wie finde ich denn meine Aufgabe oder meine Gaben in der Gemeinde? Mancher steht hilflos davor und sagt, ja, ich weiß nicht, kenne so meine Gabe nicht. Und ich denke mal, das ist meine Erfahrung jetzt. Wenn wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen, dann wird er uns auch die Gaben zeigen. Ich will mal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Wir waren jung verheiratet, 1967, und haben uns dann der Gemeinde in Buhr, der jetzigen Königswiese, damals Kranger Straße, angeschlossen. Und ich hörte durch einen Bruder, die haben viele Kinder, aber keinen, der die Sonntagsschule macht. Oh, sag ich, das ist ja schön. Da würde ich mich freuen, wenn ich die Sonntagsschule machen dürfte. Ja, dann waren wir dort in der Gemeinde, habe ich die Sonntagsschule gemacht, und wir hatten aber nur, das war ein kleines Häuschen, da war nur ein Raum. Wir mussten also einen Raum anmieten in einer Schule, und das ging auch. Und nach dem ersten Stunde, das war die Mahlfeier, sind wir gefahren mit dem Auto, haben die Kinder dorthin gebracht. Das war sehr schön. Und dann war ich auf einmal auf einer Sonntagsschulhelfer-Freizeit, und dann sagte ein Bruder, der Älteste, berichte mal, was war denn da? Ja, habe ich ja berichtet, so und so, und dann haben wir gebastelt und so für die Kinder und das und das. So. Und nach der Stunde sagt er zu mir, so, nächsten Sonntag hältst du die Predigt. Ja, Moment mal, das geht ja nicht. Also, das kann ich ja gar nicht, das kann ich nicht. Ne? Und er sagte, das interessiert mich gar nicht. Ich sagte, nun, nächsten Sonntag hältst du die Predigt. Und dann ging er weg. Das perlte beim Absol wie bei Teflon. Ne? Interessiert ihn gar nicht. Ne? Ja, jetzt bin ich auch ein Mensch, nicht einer, der wegläuft, sondern ich bin also erzogen. Ich war ja auch bei der Bundeswehr, durch Gehorsam und so weiter. Ja, und dann habe ich dann die halbe Nacht geschwitzt und gebetet und die ganze Woche und fühlte mich ziemlich elend. Und da habe ich mich erinnert, wie mein Schwiegervater gern gepredigt hat. Und sucht halt immer Beispiele. Mein Schwiegervater hat immer so gepredigt, sagt er. Du musst immer so predigen, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Und wenn du im Psalm predigst, da kommt ja Jesus nicht vor. Was machst du dann? Spurgeon sagt, da musst du über Hecken und Zäune springen. Aber Jesus steht immer im Mittelpunkt. Und jeder Psalm beinhaltet auch irgendwo eine Spur von Jesus, dem Christus. Also, aber die Gaben, die uns Gott geschenkt hat, sind ja nicht nur für sonntags, sondern auch für den Alltag. Wie gehst du durch den Alltag? Also, du hast den Heiligen Geist, der redet zu dir leise, er säuselt. Die Welt ist laut, Handy, WhatsApp, nicht? Und was man nicht alle haben, TikTok und was nicht alles auf den Einsprudel, Werbung und. Also, Gott will uns auch zu uns reden im Alltag. Sind wir dazu bereit? Wenn wir morgens die stille Zeit machen, dann sollten wir auch beten, Herr, zeige mir auch heute, wo du mich gebrauchen kannst. Auch ein Beispiel aus dem Alltag. Neulich begegnete ich einem Mann bei Aldi, den kennst du doch irgendwoher. Manchmal ist es so, dann wissen wir eigentlich, wo kenne ich den jetzt her? Der sah mich auch an, da bin ich auf ihn zugegangen. Sagen Sie mal, wir kennen uns doch irgendwo. Ja, sagt er. Ich sage jetzt mal einen anderen Namen. Da gab es doch ein Haushaltswarengeschäft hier bei uns in Regen. Ja, 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 Müller hießen die. Ja, ja. Ja, da war ich doch in der Schraubenabteilung, bei der Schraubenzähler. Ach, sag ich richtig, ganz genau. Sag ich, wie geht's dem Inhaber denn? Die haben das Geschäft schon lange geschlossen. Dem Inhaber soll's ja schlecht gehen. Der hat doch Nierenprobleme, Dialyse und so weiter. Der ist vor 4 Wochen gestorben. Ach. Und seine Frau, ja, die ist wieder in der Wohnung, jetzt hier unten. Und vorhin in einem anderen Haus. Ach. Und dann war ich am letzten Montag unterwegs, wollte was einkaufen mit dem Fahrrad und da sagte eine Stimme so zu mir, ja, besuch doch mal die Frau. Die sind gläubig geworden durch einen Hauskreis in Regen. Ach, die andere Stimme sagte, was willst du denn da bei der Frau? Ne? Vielleicht ist die gar nicht da, Montag sind die meisten ja beim Ärzten, die Älteren, ne? Das ist auch in unserem Alter. Und was willst du denn da? Ach, was macht das für einen Eindruck, dass du da hingehst? Ne? Und andere Stimme sagte, fahr doch ruhig vorbei. Kannst ja mal anklingeln. Vielleicht ist diese 4 Wochen her mit ihrem Mann. Vielleicht ist sie traurig. Vielleicht ist sie am Boden zerstört. Und die andere Stimme sagte, ach, dafür sind die Nachbarn andere Leute zuständig. Ich hatte doch Verwandte und Kinder und so. Ja, wisst ihr, das ist so ein innerer Kampf. Ne? Welche Stimme höre ich denn jetzt? Ne? Die Stimme der Vernunft sagt, oh komm, mach deine Einkäufe, du hast genug zu tun im Garten. Die andere Stimme sagt, nein. Fahr doch vorbei, klingel mal an. Also ich habe auf die leise Stimme gehört, die gesagt hat, klingel mal an. Also hingefahren, hab das Fahrrad gar nicht abgeschlossen, angeklingelt. Und dann macht die Frau auf. Sag mal, die Frau Müller auf. Ach, sie. Ja, hat mich sofort wiedererkannt, obwohl wir uns viele Jahre nicht gesehen haben. Ach, sie. Ja, kommen Sie rein, ja. Ja, ich bin klopfenden Herzens reingegangen. Und dann hat sie erzählt von ihrem Mann. Dialyse. Und die ganze Leidensgeschichte. Und das sprudelte aus der Frau nur so heraus, was sie alles mit ihrem Mann durchlitten hat. Dann zeigte sie mir auf ihrem Smartphone, wie ihr Mann aussah. Ist einmal gestürzt, war am ganzen Körper blau. Und dann hat er trotz einer Spenderniere, haben die Organe versagt. Bei der letzten Dialyse sagte dann der Arzt, die Dialyse dauert 4 Stunden, die Blutwäsche. Nach 2 Stunden mussten wir aufhören, weil das Herz nicht mehr mitmacht. Und dann kam der Arzt zu ihm hin und sagte, Herr Müller, seien Sie tapfer, wir müssen Ihnen etwas sagen. Wir können nichts mehr für Sie tun. Nichts mehr.
Dann sagte er, dann will ich auch nicht mehr zur Dialyse. Montags war die Dialyse und am Mittwoch war er tot. Und sie sagte mir dann, das habe ich nur ertragen, diese Tortur der Qualen, sagt sie, weil Jesus an meiner Seite stand. Habe ich zu ihr gesagt, sollen wir zusammen beten? Da haben wir zusammen gebetet. Ja. Und da habe ich gespürt, die Frau brauchte diesen Besuch. Sie hat ihn bitter nötig. Und sie konnte sich mal aussprechen über ihre Gefühle, über das, was in ihr tobte. Sie war auch 57 Jahre verheiratet und ihr Mann, deshalb verstanden wir uns auch gut, hatte einen Tag später, wie ich Geburtstag, war genau in meinem Alter. Und was er alles durchlitten hat, zum Letzten zeigt sie mir noch ein Bild von ihm, wie er da sitzt, völlig eingefallen. Ja. Ja, dann habe ich mich wieder verabschiedet. Sagen Sie Ihrer Frau, die soll doch mal vorbeikommen. Ja, sage ich, werde ich sagen. Und als ich mich dann verabschiedet habe, dann muss ich so an 1. Samuel 1 denken. Da sah sie fröhlich aus. Ihr Gesicht strahlte. Sie hat sich gefreut über den Besuch. Und das war für mich auch eine Bestätigung, dass Gott uns führt durch seinen guten Heiligen Geist, dass er Gutes tun will. Und wir müssen nur auf die richtige Stimme hören. Er will uns gebrauchen. Er will uns gebrauchen für sich. Und wir sollen Herz und Ohren auftun. Was hat der Jesus denn gemacht? Als der Jüngling zu Nein da herausgetragen wurde, als er gestorben war und die Witwe hatte nur diesen einen Sohn, er wurde innerlich bewegt. Das heißt, es tat ihm innerlich weh, wie der Tod furchtbar wirkt. Und sofort ging er hin, rührte den Sarg an und die Träger standen. Dann sagt er, Jüngling, ich sage dir, stehe auf. So ist Jesus Christus. Und Paulus schreibt ja in die Galater, das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Also wir leben in einem inneren Gegensatz. Die eine Stimme sagt, lass das. Es gibt viel Schöneres. Urlaub und Leichtigkeit des Lebens. Und die andere Stimme sagt, kümmere dich um den Nächsten. Um den Lazarus an deiner Tür. Der ist gar nicht so weit weg, wohnt vielleicht nur ein Haus weiter. Der Willi, der ist alleine. Wird von einer Polin versorgt. Aber die können kaum Deutsch. Er ist isoliert, er ist einsam. Ich habe ihn den Kalender besorgt, ich habe ihn christliche Schriften besorgt. Ich habe gesagt, Willi, ich bete für dich. Ja, sagt er. Und so können wir die Menschen hin zu Jesus führen, hin zu Jesus. Nicht indem wir einfach nur von oben herab predigen, sondern wir selber müssen uns einbringen, müssen mit den Menschen mitfühlen. Ein alter Bruder sagte mal zu mir, wir müssen die Menschen zu Jesus hinlieben. Wir müssen, ja. Also der Geist Gottes soll unser Verhalten bestimmen. Das ist eben der innere Kampf, den wir haben. Die Jungen, die Älteren, jeder. Und da ist es wichtig, dass dieser gute Heilige Geist in uns wirkt. Der andere Geist, der Geist dieser Welt, der bewirkt ja, da brauchen wir uns nur einen Fernsehfilm anzusehen, wie die sich anschreien, wie sie sich einander prügeln, schlagen, treten, nicht? Und dann wundert man sich über die Gewalt in der Gesellschaft. Es wird doch vorgemacht, fast in jedem Fernsehfilm. Besonders amerikanische Fernsehfilme sind dafür bekannt, dass sie ihre Probleme lösen, immer durch Schlagen. Christen lösen ihre Probleme anders. Sie sprechen miteinander und beten füreinander. So lösen wir Probleme. Lasst den Geist euer Verhalten bestimmen. Und wo Jesus Christus herrscht, so sagt Paulus, da ist eine neue Natur entstanden. Siehe, das Alte ist vergangen, die alte, sündige Natur, die muss im Tode bleiben, das ist ein Kampf. Und die neue Natur des Christus muss sich entfalten in uns, muss Raum gewinnen, wandelt im Geist. Das heißt, bewegt euch in diesem guten Heiligen Geist. Tut das Gute, das, was Gott gefällt.
Heute ist die Verführung ja ungleich größer, sagte ich ja, durch die vielen sozialen Netzwerke und was wir uns alles haben. Aber der Heilige Geist, der uns gegeben ist, will sich entfalten und will sich entfalten in vielen kleinen Wachstumsschritten. Nicht sofort, es geht ja wachstümlich vorwärts. Jesus sagt ja in Johannes 15, bleibet wie die Rebe am Weinstock. Die Rebe bleibt am Weinstock. Warum? Damit die Lebenskräfte des Weinstocks durch die Rebe fließen kann. Warum? Damit sie Frucht bringt. Und nicht nur Frucht bringt, sondern mehr Frucht bringt. Wie schon vorhin gesagt, bleibende Frucht bringt. Nur wenn wir in Jesus und an Jesus bleiben, bringen wir Frucht. Dann merken die Menschen, der oder die ist anders. Ja, die ist anders. Die wird von einem anderen Geist geleitet. Noch ein Punkt habe ich mir aufgeschrieben. Wir dürfen nicht so sein wie die Pharisäer. Die Pharisäer haben fromm geredet, wunderschön fromm geredet. Aber sie haben nicht danach gehandelt. Und manche Christen, muss man sagen, bei denen besteht das Christsein sein, dass sie sonntags mal in die Kirche gehen. Aber das war's dann schon. Aber Jesus will uns durch seinen guten Heiligen Geist verändern. Er will dich zu einer anderen Persönlichkeit machen. Er möchte durch dich wirken. Das ist das Schöne. Er will dich gebrauchen. Und ich war damals ja auch ein sehr unfähiger Mensch. Und bin heute noch unfähig. Und wenn ich eine Predigt halten soll, dann bin ich nach wie vor aufgeregt und bin zittrig und weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Und bitte immer Gott um seine Gnade, dass er meinen Mund öffnet, dass er meinen Verstand und mein Herz öffnet. Denn ohne ihn kann ich nichts tun. Also wir haben keinen Grund, etwas einzubilden. Und wenn wir unseren Nächsten betrachten, sollen wir ihn nicht betrachten mit dem Fernglas oder mit der Lupe und alles an ihm sehen, sondern wir sollen ihn mit den Augen Jesu betrachten. Wir sollen lieber einen Spiegel nehmen und uns selbst betrachten. Die Frucht des Geistes ist der große Gegensatz. Der Frucht des Geistes. Im Gegensatz zu der Frucht des Werkes des Fleisches. Werke des Fleisches ist ja eben Eifersucht, Sauferei, Fresserei, Hass, Unversöhnlichkeit, Wut, Feindschaft, Ehebruch, Unmoral, sexuelle Gier und sexuelle Lust. Und was werde ich alles lesen in der Zeitung? Es ist schlimm. Aber in uns sind diese beiden Naturen. Durch Christus ist die alte Natur dem Tod, die hat kein Anrecht mehr an uns. Da ist ein Herrschaftswechsel, hat da stattgefunden. Und die neue Natur des Christus ist in uns. Aber die alte Natur begehrt immer wieder auf, wenn wir ihr Futter geben. Wenn du bestimmte Internetseiten besuchst, dann wird die alte Natur geweckt und gelockt. Also, die alte Natur muss sterben. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Liebe ist ein sehr strapaziertes Wort heute, nicht? Was man heute aus unter Liebe versteht. Nicht? Liebe aber hier nach dem Wort Gottes ist die hingebende Liebe, die aufopfernde Liebe, beinhaltet auch Treue, Sanftmut und alle anderen Charaktereigenschaften. Die Liebe. Der Jesus zeigte seine Liebe ja, als Lazarus starb, da weinte er. Jesus weinte, als er am Ölberg saß. Dominus Flevit, der Herr, der weint, und er schaute auf Jerusalem und sagte, wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küklein versammeln wollten, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Und Jesus weinte. An dem Ölberg ist heute eine Kapelle und diese Kapelle hat ein Fenster und da steht dran Dominus Flevit. Das war wohl der Blick, den Jesus hatte, und man sieht dann die Stadtmauern von Jerusalem. Ein sehr schön anschaulicher. Das zweite ist Freude. Freude. Wir sollen nicht zur Freude im Keller gehen, sondern wir dürfen uns immer freuen. Wir dürfen uns freuen in dem Herrn. Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum will ich sagen, freut euch. Ist doch schön. Wir haben Grund zur Freude. Auch materiell zur Freude. Wir haben jetzt keinen Krieg. Ich bin im Krieg geboren, 41. Da sah das noch anders, auch in der Nachkriegszeit. Oh, wie sah das? Ich habe noch Fotos von. Das müsst ihr euch mal betrachten.
In Gelsenkirchen war 70% oder 75% der Häuser und der Wohnungen war unbewohnbar. Tja, heute sind wir ungleich mehr gesegnet. Aber unsere Gesellschaft driftet immer mehr ab von Gott. Wenn du heute für Gott eintrittst oder für das Lebensrecht von Ungeborenen eintrittst, dann bist du schon auf der falschen Seite.
Also Freude. Freude in Christus. Freut euch in dem Herrn.
Und freut euch darüber, dass dein Name im Himmel eingeschrieben ist. Wie ein Einschreibebrief. Dein Name ist eingeschrieben in dem himmlischen Buch. Das ist doch Grund zur Freude. Wenn das kein Grund zur Freude ist. Wenn der Herr mich eines Tages abberuft oder dich abberuft, dann weißt du, wo du bist. Bei dem Herrn Jesus. In der Herrlichkeit. Paulus war im dritten Himmel entrückt. Und was hörte er? Unaussprechliche Worte. Herrliche Worte. Eine andere Dimension. Gibt's kein Leid, kein Tod. Wir werden überkleidet mit dem geistlichen Leibe und werden alle Zeit bei ihm sein. Unvorstellbar, was da auf uns wartet. Paulus sagt sogar, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die noch kommt. Das ist Freude.
Das zweite ist Frieden.
Frieden auch in wirtschaftlich und politischen unruhigen Zeiten, jetzt mit dem Ukraine-Krieg, mit der Eskalation in der Politik und im Militär. Ja, es macht mir schon ein bisschen Sorgen. Nicht? Jetzt kommen dann amerikanische Raketen ab 26, nicht? Interkontinentalraketen und was nicht alle. Also es schaukelt sich allmählich hoch.
Aber Christen dürfen dann, wenn so das so sieht, ihren Blick nach oben schauen. Jesus kommt bald. Die Zeit ist reif, sie reift heran. Also Frieden, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht.
Jesus sagt zu seinen Jüngern, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, sondern wie ihn der Herr gibt. Den seelischen Frieden, den inneren Frieden. Der Frieden, der auf Christus beruht, auf sein Erlösungswerk am Kreuz, auf seine Auferstehung. Wir sind Teilhaber des Sieges von Jesus. Er macht uns zu Teilhabern seines Sieges. Gott aber sei Dank, kennen wir ja alle den Vers, 1. Korinther 15, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus.
Schön. Also, wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir haben den Frieden, so sagt Paulus am Philipperbrief, der allen Verstand übersteigt. Kann man sich gar nicht vorstellen, nicht? Wir haben einen Frieden, den Frieden von Gott, der unseren logischen Verstand übersteigt. Wir dürfen ruhen in diesem Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Da kommen wir zur Ruhe. Und dieser Frieden will uns auch innerlich ganz ausfüllen. Da kann die Lage sein, wie sie will. Ich erwarte nichts von mir und nichts von anderen. Ich erwarte alles von Christus. Er versorgt dich. Er kennt deine Fragen und deine Nöte, deine Sorgen. Er weiß, was dich beschäftigt. Er weiß auch das, was dich auch nachts nicht schlafen lässt. Ja, er kennt alle deine Gedanken und das, was dich beschäftigt. Und die nächste Eigenschaft, die uns der Heilige Geist schenkt, Langmut, Geduld. Der Jesus hatte viel Geduld mit seinen Jüngern. In Matthäus lesen wir die drei Leidensankündigungen. Und die Jünger sagten erstmal gar nichts. Dann sagte Petrus, Herr, das geschiehe dir ja nicht. Von wegen Kreuzestod und Auferstehung, das geschiehe dir ja nicht. Und Jesus musste sagen, geh hinter mich, Satan. Also, Jesus hatte Geduld, viel Geduld mit seinen Jüngern. Und Jesus hat auch Geduld mit dir. Jesus ist sehr geduldig. Er hat auch Geduld mit mir. Er hat auch meine Schuld vergeben, meine Sündenschuld. Und meine Sündenschuld ist ganz beträchtlich, ja. Und deine ebenfalls. Er hat dir vergeben. Er ist geduldig. Von großer Güte. Das sind die Charaktereigenschaften unseres Herrn. Und er ist langmütig. Da ist das Wort Lang und Mut drin. Jesus hat einen langen Atem. Wir sind ja so erzogen, nicht? Heute bestellen bei Amazon, morgen schon Lieferung. Heute in Kellner winken, einen McBurger oder einen Hamburger und dann sofort, zack. Nein, Gott ist langmütig, geduldig, er hat einen langen Atem, er hat einen besseren Überblick. Manche Dinge müssen auch erst heranreifen. Ich habe einen Apfelbaum im Garten und wenn die Äpfel dann da heranreifen, erst blühen sie. Ich habe noch nie gesehen, wie die Äpfel wachsen. Hast du mal gesehen, wie Äpfel wachsen? Ich habe das noch nicht gesehen. Ich sehe die Äpfel da und einen Tag später sehen sie fast genauso aus. Aber irgendwie werden sie größer, nicht? Man sieht es nicht, aber sie wachsen. Also Gott ist geduldig. Sei du auch geduldig mit deinem Ehepartner, mit deinem Chef. Versuch deinen Chef nicht zu umzuerziehen. Du schaffst es nicht. Bete für ihn. Und der Kollege, der dir querkommt, bete für ihn. Sei geduldig. Sei geduldig mit deinen Nachbarn. Grüß ihn freundlich, auch wenn er ein komischer Kerl ist. Sei nett zu ihm. Bete für ihn. Beten verändert. Beten öffnet Türen. Sei geduldig. Freundlichkeit ist die nächste Eigenschaft. Der Herr Jesus ist freundlich. Man hat auch heute im Kaufmännischen und auch im Kaufmännischen die Freundlichkeit entdeckt. Wenn du heute zu einer Firma kommst, an der Pforte dich anmeldest, was sagen die dann? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Oh, Sie können viel für mich tun. Aber ist nur solch eine offene Frage. Was kann ich für Sie tun? Sie soll signalisieren, wir sind bereit zum Dienst. Das kommt aus dem Amerikanischen. Der Amerikaner hat uns ja hier überhaupt erstmal Dienstleistung gebracht, nicht? Amazon, nicht? Und so weiter, ne? Wo der Kunde im Mittelpunkt steht. Also, Freundlichkeit. Was kann ich für Sie tun? Wie kann ich dir dienen? Auch wenn es schwer fällt, auch wenn es Mühe kostet. Der Herr Jesus sagt, als Judas ihn verriet, Freund, wozu bist du gekommen? Er hat das nicht ironisch gemeint. Freund, wozu bist du gekommen? Vielleicht hat es dem Judas doch ins Herz getroffen. Freundlich ist eine wundervolle Eigenschaft. Wer freundlich ist, der lächelt. Wir müssen uns viel mehr anlächeln. Viel mehr lächeln, viel mehr freundlich sein. Freundlichkeit öffnet Türen. Du willst dir beim Nachbarn eine Bohrmaschine ausleihen, da gibt es ja diese Geschichte, ne? Was wird der Nachbar dann sagen? Haben Sie selbst keine Bohrmaschine? Ach nee, ich gehe doch nicht hin, ne? Vielleicht wird er auch sagen, wieso eine Bohrmaschine? Ich gebe meine Bohrmaschine nicht ab, ne? Das ist so wie meine Armbanduhr. Nein, das gebe ich nicht ab, ne? Und so denkt er hin und her, ne? Warum geht er nicht hin und sagt freundlich, guten Tag, Herr Meier, ich habe gehört, Sie haben eine schöne Bohrmaschine, können Sie mir die mal leihen? Das wäre sehr nett von Ihnen. Oh, er wird dir die beste Bohrmaschine geben, die er hat, weil du freundlich bist. Ganz spontan. Und die nächste Eigenschaft ist Güte. Kommt von gut. Gütig, sagte mir ein Evangelist mal, gütig kann nur der sein, der reich ist. Jesus ist reich an Erbarmen, an Liebe, an Freundlichkeit. Der Herr Jesus ist gut und gütig. Er sagte selbst am Kreuz zu seiner Mutter, siehe dein Sohn, zu Johannes. Und zu Johannes sagt er, siehe, in Bezug auf seine Mutter, deine Mutter. So ist Jesus gütig, herzlich, auch wohlwollend ist darin gemeint. Das sind alles so Eigenschaften, die heute in unserer schnelllebigen Zeit unterm Tisch fallen. Da guckt jeder nur nach seinem eigenen Vorteil. Was habe ich davon, ist dann die Frage. Lohnt sich das überhaupt? Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit lohnen sich immer. Ja, auch wenn es Mühe bereitet ist, es lohnt sich immer. Treue wird hier noch genannt. Treue ist eine besondere Eigenschaft.
Treue, habe ich mir aufgeschrieben, ist die ewige, unwandelbare, unverbrüchliche Treue Gottes, seine Zuverlässigkeit und seine Beständigkeit. Das ist so das Vorbild. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Er lässt das Unkraut wachsen mitten im Getreidefeld bis zur Ernte. Gott ist geduldig und er ist treu. Und treu heißt ja, ich stehe zu dir. Darin ist auch enthalten, Gott ist der Retter, der Helfer in großer Not. Er hat sein irdisches Volk aus Ägypten herausgerettet. Und er ist derjenige, der treu ist. Und wir sollen ihm nachahmen. Treu heißt er, ich stehe zu dir in guten wie in schlechten Tagen. Ob du jung bist oder alt bist, selbst dann, wenn du dir selbst zur Last fällst und anderen zur Last fällst. Gott ist treu. Er ist geduldig und treu. Und du sollst ihm nachahmen. Du sollst auch treu sein. Charaktereigenschaften. Jesus war treu bis zum Tod. Paulus schreibt das im Philipperbrief, nicht? Und dann sagt er, darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Warum? Weil Jesus treu war bis in den Tod. Er ist nicht vom Kreuz herabgestiegen. Das ist das Wunderbare. Er ist treu und wir sollen auch treu sein. Ja, und die nächste Eigenschaft ist Sanftmut. Sanftmut. Sanftmütig zu sein. Von Mose heißt es ja im, komme ich gleich noch zu. Von Mose heißt es im, glaube ich, im 4. oder 5. Buch Mose, er war der sanftmütigste Mann auf der Erde. Also in der vorchristlichen Zeit. Wieso ist Mose so sanftmütig geworden? Der war doch ein jähzorniger Mann, hat in Wut einen Ägypter erschlagen. Dann war er 40 Jahre bei dem Schwiegervater, hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. Hat sogar das Sprechen fast verlernt, bis ihm Gott begegnete. Aber in dem Umgang mit Gott wurde er verändert. In der Begegnung mit Gott, in der Zelt der Begegnung, als er die 10 Gebote empfing, als er um das Volk Israel rang und dem Gott sagte, es ist doch dein Volk. Wenn du dein Volk vernichten willst, dann lösch auch mich aus deinem Buch des Lebens. In diesem Kampf mit Gott, in dieser Auseinandersetzung, in dieser Begegnung mit Gott, da wurde Mose geformt und er wurde ein sanftmütiger Mensch. Das ist das Schönste, was es gibt. Man sagt, du bist sanftmütig. Schön. Du gehst nicht gleich auf die Palme. Du suchst nicht dein Recht. Der Sanftmütige sucht nicht sein Recht. Der Sanftmütige hofft auf die Hilfe Gottes. Der weiß, der Herr ist mein Helfer. Was wird mir ein Mensch tun? Selbst Kränkungen und Beleidigungen, einem Sanftmütigen macht das nichts aus. Er überlegt erst einmal. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ist doch schön, Jesus ist sanftmütig. Er ist nicht der Richter, der mit dem Knüppel dasteht. Nein, er ist sanftmütig, er ist voller Liebe. Nicht? 4. Mose 12 war das. Dieser Mose ist sanftmütig, sanftmütig. Aus einem Jähzornigen wird ein Sanftmütiger. Und als letztes Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Oh, das ist ja heute überhaupt nicht mehr gefragt. Nicht? Wer will sich denn selbst beherrschen? Nicht? Wir wollen doch unser Recht. Nicht? Gibt doch Rechtsschutzversicherungen, die werben mit dem Spruch. Nicht? Wir wollen, dass sie ihr Recht bekommen. Also klag gegen den Nachbarn. Man kann sich ja alles im Leben aussuchen, nur nicht den Nachbarn. Nicht? Den hat man. Also. Wir hatten auch mal einen Zoff gehabt mit dem Nachbarn und die hatten einen Hund, der machte sein Häufchen immer bei uns vor der Tür. Und das war natürlich nicht so schön und
Und meine Frau, der war auch schon auf 90, ich war auf 90, aber wir hatten uns erinnert, wir sollen ja als Christen anders handeln. Also haben wir zu denen gesagt, pass mal auf, wir müssen uns mal zusammensetzen. Und als wir dann vom Gottesdienst kamen, haben wir eine Flasche Wein mitgenommen, sind vorübergegangen zu den Leuten und haben uns am Tisch gesetzt und die Dinge beredet. Und dann haben wir uns gegenseitig zugesichert. Wir geben also, wir geben auf unsere Katze Acht. Wir sind auch nicht mehr so pingelig. Und die geben auf den Hund Acht. Jawohl. Und jetzt sage ich euch etwas und jetzt werdet ihr lachen. Der hat auch das geholfen. Und ein paar Tage später wurde der Hund leider überfahren. Und das Problem war gelöst. Aber so soll es natürlich nicht immer sein. Nein, das nur am Rande. Habe ich euch schon mal hier erzählt. Also Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung, nicht gleich auf die Decke gehen, sondern das Gespräch suchen, langmütig sein. Beinhaltet auch Geduld und Treue und Liebenswürdigkeit, Freundlichkeit. Wir sehen also alle diese Eigenschaften, Charaktereigenschaften treffen sich ja wieder, sind kompatibel. Und das ist auch ein gewisses Übungsfeld, so sollen auch wir sein. Ich bin an sich auch ein ungeduldiger Mensch. Und meine Frau wird euch das bestätigen. Bin sehr ungeduldig. Und ich bin immer noch, ich lerne immer noch Geduld. Bin noch nicht am Ende. Ich lerne immer noch Geduld. Ja, ich komme zum Schluss. Manche sagen es, ja, was du jetzt gesagt hast, lieber Bruder Jürgen, das schaffe ich ja nie. Ne? Also, dieses ganze Friede, Freude, Eierkuchen, da muss man doch mal mit der Faust vom Tisch hauen. Ne? Also, man kann doch sich nicht alles gefallen lassen. Also da irgendwo ist doch mal Schluss mit lustig, ne? So hören wir das ja, ne? Nein, Christen denken anders. Wer so denkt und wieder mit dem Faust auf den Tisch hauen, muss ich sagen, bei dem hat der Heilige Geist noch nicht die richtige Wirkung entfaltet. Nachsichtig sein, geduldig, liebevoll. Lass uns doch füreinander beten, wenn es mal nicht so klappt und läuft, wie du es meinst. Füreinander beten. Beten verändert die Situation, ist meine Erfahrung. Ich habe ja ein kleines bisschen Lebenserfahrung, ja. Ja, wer so urteilt, urteilt nicht im Heiligen Geist. Und die Bibel fordert uns auf, sei ein Nachahmer Gottes. Mach das nach, was Gott macht. Das Rad muss man nicht zweimal erfinden. Ich habe in meinem Leben manches so nachgemacht, das, was andere vorgemacht haben. Nicht? Das muss das Leben manches nicht zweimal erfinden. Also Nachahmer Gottes. Nicht? Und Christus lebt in dir und will durch dich wirken. In deinem Umfeld. Da, wo Gott dich hingesetzt hat. Er hat dich genau an dem Punkt hingesetzt, wo du wohnst. Nicht irgendwo. Da, wo du wohnst. Da, wo du arbeitest. Da hat er dich hingesetzt. Und da sollst du wirken. Und dann sagt Paulus, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Ja, nun, ich habe natürlich nicht meine Begierden gekreuzigt. Das hat Jesus getan am Kreuz. Er hat meine Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und er hat seinen guten Heiligen Geist geschenkt durch den Glauben. Und er will wirken, will sich entfalten in dir. Das ist die schöne Botschaft. Und damit schließe ich auch. Fassen wir ganz kurz zusammen. Als Kind Gottes gibt uns Gott den Heiligen Geist. Er schenkt dir Gaben. Lass die Gaben sich in dir entfalten, nicht nur sonntags, sondern da, wo du lebst, im Alltag. Werde ein Kind Gottes, den der Herr gebrauchen kann, damit du Frucht bringst für ihn, zu seiner Verherrlichung. Und damit wird Gott groß gemacht. Wenn Gott groß gemacht wird, sagen wir, dann wird Gott dadurch verherrlicht. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.